Liebe Schwestern und Brüder, die Weltgeschichte lässt sich leicht in drei Kästchen einteilen. Altertum, das Mittelalter und die Neuzeit. Zwar ist problematisch, wenn die Neuzeit immer länger dauert, ob da noch eine neue Zeit gibt. Und wann das Mittelalter aufgehört hat, mit Martin Luther oder mit dem 30-jährigen Krieg oder mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1803, viel einfacher ist es in der Bibel. Die drei Zeiten der Geschichte des Heiles Gottes mit unserer Welt einzuteilen. Einmal die erste Epoche, das Warten auf den großen Erlöser Israels und damit auch erst recht jedes einzelnen Menschen, das große Warten auf den Erlöser. Davon ist hauptsächlich im Alten Testament die Rede. Israel sagt in der Schrift, wenn Jesus von der Schrift spricht, meint er die Bibel Israel. Große Warten auf den Erlöser der Welt. Und die zweite Epoche, was man an dem großen Erlöser Jesus davon ist hauptsächlich im Neuen Testament die Rede. Und dann kommt die dritte Epoche, auf die wir noch warten. Wie es dann zum vollen Heil Gottes kommt. Davon spricht hauptsächlich das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Es gehört zum Erbe Korntals, dass man sehr sorgfältig darauf achtet, wo stehen wir denn jetzt, in welcher heilsgeschichtlichen Stunde. Zwar haben wir keinen Einblick in den exakten Minutenplan Gottes, so wie es morgen wahrscheinlich bei manchen Hofhagerkonferenzen, auf die sei doch auch hingewiesen, einen Minutenplan gibt. Und die Versammlungsleiter achten darauf, dass jede Minute eingehalten wird. So wüssten wir gern, wann denn exakt der Übergang von der zweiten Epoche in die dritte Epoche, das volle Heil Gottes, kein Leid, kein Geschrei, er werde den Menschensohn kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wir wissen es nicht genau. Aber bei allem sehnlichen Warten auf diesen Übergang von der zweiten zur dritten Epoche wussten doch die Väter Korntals ganz nüchtern, so wie es Gottlieb Wilhelm Hoffmann gesagt hat, wir warten, beten und bereiten uns, wie wenn der Herr morgen käme. Wir arbeiten und wirken, pflanzen und bauen, wie wenn es noch 1000 Jahre so weitergehe. Und viele von uns sind von Pfarrer Dr. Fritz Grünzweig so gelehrt worden, dass wir die besondere heilsgeschichtliche Stunde, in der wir jetzt leben, nicht überspielen sollen. Jetzt, so hat Fritz Grünzweig immer gesagt, ist noch nicht die Stunde, da wir die großen Erweckungen erwarten sollten, die großen Prophetien ersehnen sollten, die großen Heilungswunder, sondern jetzt ist die Zeit der Bewährung noch, der Anfechtung, wo der Widersacher Gottes kämpft um jeden einzelnen Menschen, wo es wichtig ist, an ihm zu bleiben, den treuen Heiland. Und zugleich hat Fritz Grünzweig uns immer gelehrt, mit der Schrift darauf zu achten, dass eventuell die zweite heilsgeschichtliche Epoche ganz rasch zum Ende kommen könnte. Wenn die Jünger Jesus gesagt haben, muss doch vorher Elia kommen, hat Jesus gesagt, Elia ist schon gekommen. Die heilsgeschichtliche Stunde könnte schon viel weiter fortgeschritten sein, als wir ahnen. In diesem besonderen Korntaler Erbe voll Verpflichtungen wollen wir auch ein wenig darauf achten, was uns die Bibel über die Heilsgeschichte Gottes lehrt. Ich durfte einmal drei jungen Damen Konfirmandenunterricht geben, die noch nie vorher eine Bibel in der Hand hatten. Und eine von denen hat dann gesagt, als sie ein bisschen der Bibel geblättert hat, da strebt ja alles dem Augenblick zu, da bloß noch Jesus wichtig sein wird. Das hat sie so nüchtern gemerkt, dass die Bibel voll Dynamik ist, nicht eine Sammlung von einzelnen frommen Worten, sondern ist ein Geschehen, das einem Ziel zustrebt. Und wenn wir ein wenig uns lehren lassen, uns offene Augen geben lassen für die Heilsgeschichte Gottes, dann will sie das Staunen entbinden, so wie Römer 11, Paulus sagt, Gott hat alle, Israel und die Heidenvölker und uns, beschlossen unter den Unglauben, damit er sich aller erbarme. Hauptleitwort der Heilsgeschichte ist das Erbarmen Gottes mit fehlsamen Menschen. Und Paulus schließt dann ab, oh, welch ein Reichtum, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Wege. Deshalb ist es auch schwierig, so eins auf eins die Heilsgeschichte unterzuteilen, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr. Wie unbegreiflich sind seine Wege, da bleibt immer ein Rest, den wir mit unserem schwachen Verstand gar nicht so sortieren können. Aber jetzt die erste Epoche, die Bibel uns ausführlich schildert, die große Erwartung des Retters der Welt. Die Geschichte Israels ist ja wie ein großes Bilderbuch, das uns erzählt, wie Israel und wie jeder Mensch einen Retter braucht. Einen übernatürlichen Retter. Das Warten auf den Retter Gottes ist der Hauptnenner der Schrift, wie wir das Alte Testament nennen. Gott wollte doch sein Volk erlösen aus allen seinen Sünden. Psalm 130, letzter Vers. Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, nicht nur Israel. Einst hat Gott dieses kleine Israel ganz groß gemacht. Mitten in einer notvollen Welt, in der unzählige Völker schon untergegangen sind, in Völkerwanderungen und Katastrophen und Kriegen und Seuchen, hat Gott diese Nachkommen des Abraham berufen, gesegnet. Er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide, geleitet mitten in Wüsten, befreit vom mächtigen Pharao, gespeist und getränkt in unfruchtbaren Gegenden, eine Heimat besorgt, die Heimat verteidigt, ihnen Könige und Priester und Propheten gegeben. Alles, was uns im Alten Testament geschildert wird, ist wie eine moderne PowerPoint-Darstellung. Anschaulich bis dort hinein. Deshalb sind zwei Drittel dessen, was uns in der Bibel berichtet ist, Erzählung. So ist passiert, so ist geschehen. Es sollte anschaulich werden, so herrlich ist es, mit Gott zu leben. Und so furchtbar ist es, mit Gott zu spielen und dabei das Heil zu verspielen. Israel wird in der Schrift geschildert als ein Volk, dem Gott in unerklärlicher Weise seine große göttliche Zuneigung geschenkt hat. Er hat schon den Stammvätern unvorstellbare Segnungen gewährt. Jakob hat gesagt, Herr, ich bin zu gering, aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an mir erwiesen hast. Und Gott hat diesen Stammeshaufen hineingeführt in das versprochene Land. Und trotz aller komprimierten Güte Gottes, trotz aller vielfältigen Gnaden Gottes, war das alles keine Schutzimpfung gegen frevelhaftes Aufbegehren gegen Gott. All diese Güte Gottes war kein Schutzschild gegen den Unglauben. Es war keine Mauer, die zurückgehalten hätte von Abfallen gegen Gott. Die haben die Propheten gesagt, kehrt doch zurück zu dem, der euch geschaffen hat. Nichts. Es war alles in Ordnung. Friede, Friede, das ist kein Friede. Man muss das Alte Testament heute lesen, wo durch unsere Kirche der Ruf geht, es war alles in Ordnung. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, hat Jesus der Gemeinde in Sabbath gesagt. Das ist schon der Ruf, der durchs Alte Testament geht. Geradezu fahrplanmäßig hat Israel quer durch die Jahrhunderte immer wieder dem gnädigen Gott widerstanden. In Psalmen nachzulesen, Psalm 106. Stephanus hat es doch bloß aufgenommen, als er seinen Volksgenossen in Israel mutig gesagt hat, dieser Christuszeuge, ihr habt das Gesetz empfangen durch Engelhände und wer hat es euch gehalten? Gott euch wieder und wieder begegnet, welchen Propheten habt ihr nicht verfolgt und getötet? Welche Wege, die euch Gott gewiesen hat, habt ihr nicht verlassen? Wir müssen es uns mal klar machen, diese erste Epoche Gottes, Heilsepoche, dass Gott seinen Mose als Erlöser geschickt hat, ihm die Weisungen Gottes anvertraut hat. Aber das war kein Hilfe, Israel zu bewahren vor dem Ungehorsam. Das Geschenk des Landes, darin Milch und Honig geflossen ist. Nichts konnte den Ungehorsam gegen Gott aufhalten. Weder Tempel, noch die herrlichsten Gottesdienste. Weder der König Salomo, noch die ihm geschenkte Weisheit. Nichts konnte den Niedergang stoppen. Es war ja nicht bloß eine Negativbilanz von Menschen, die Pessimisten waren. Sondern Jesus hat ins Kürze das zitiert im Gleichnis von den bösen Weinbergen, die beauftragt waren, die Gaben bekommen haben, die die Frucht des Weinbergs bekommen haben und am Schluss den Sohn verstoßen haben und jeden Propheten, jeden Boten Gottes verstoßen haben. Gott hatte sein Volk lieb gehabt, zweifellos. Er hat sogar mit Liebe überschüttet. Er hat wieder und wieder seinem Volk das Angesicht zugewandt. Bei Jeremia heißt es, so oft ich deiner gedenke, stürmt mein Herz dir entgegen, ich muss mich deiner erbarmen. Aber wenn Israel dann oft genug Gott den Rücken gezeigt hat, hat Gott nachzulesen bei Jeremia auch sagen können, dann will ich auch dir den Rücken darbieten und dich das Angesicht. Und wie schrecklich das sein kann, wenn Gott sich abwendet, bei der Zerstörung Jerusalems deutlich geworden, bei der babylonischen Gefangenschaft. Aber selbst das noch, die Gerichte Gottes waren Heimsuchungen, waren Wachrüttler Gottes. Du bist doch mein Volk und ich will Neues aufwachsen lassen, ich will den Retter kommen lassen. Du sollst in deinem Ungehorsam Erlösung finden. Es soll nicht dabei bleiben bei deiner Ungehorsamsgeschichte. Und auch in Israel ist das Sehnen aufgewacht, ach, dass der Herr sein Gefangenvolk erlöste, wenn der Herr die Gefangenen hier uns erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träume. konzentriert sich in Israel. Alle sehnen auf den Erlöser. Und durch die prophetischen Gottesboten hat Jesus auch diesen Erlöser ankündigen lassen. Schon Mose konnte sagen, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus dir und deinen Brüdern erwecken. Den sollst du hören. Es wird aus dem Stamm Isai das Reis aufwachsen, auf welchem wir ruhen, die Weisheit und Stärke Gottes. Zacharja, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir können ja bloß staunen, wenn wir diese alttestamentlichen Spuren hin zu Jesus sehen. Da ist die Dynamik, es wartet alles darauf, dass dieser Erlöser kommt. Über der ganzen Schrift Israels lag eine kaum mehr auszuhaltende Spannung, voll Erwartung des kommenden, erlösenden Messias. Er sollte noch einmal ein ganz anderer Erlöser sein als Mose. Er sollte wirklich Neues aufwachsen. In dieser Erwartung lebt bis heute das fromme Israel. In der Erwartung von Zions Kind und Abrahams Lohn, Jakobs Heil, der Jungfrau Sohn. Und dann ist ja in unserem neuen Gesangbuch leider entstellt, was Heinrich Held gesagt hat. Wunderbar, Rat, Kraft und Held hat sich treulich eingestellt. Die alttestamentlichen Verheißungen zielen wortgenau, deckungsgleich auf den kommenden Erlöser. Aber dieser kommende Erlöser ist doch nicht bloß speziell der Erlöser Israel. Vielmehr ist doch alles, was Israel widerfahren ist, nur exemplarisch, modellhaft, stellvertretend für alle die geschehen, die Menschenantlitz tragen. An der Geschichte Israels, dass es Gott gehorchen wollte und doch nicht konnte, dass es einer übernatürlichen Rettung bedurfte, müsste doch eigentlich jedem normalen Menschen klar werden, wir erst recht. Wer das Alte Testament ausblendet, blendet das ganze Anschauungsmaterial aus, was Gott uns an Gutem erwiesen hat und dass wir es eigentlich nicht wert sind zu empfangen, dass Gott das Recht hätte, uns ewig den Rücken zuzuwenden. Und stattdessen ist dieser Ton schon drin, es wird der Erlöser kommen, der Israel erlösen wird. In der Geschichte Israels, dass ein Erlöser braucht, soll sich die ganze Menschheit erkennen können. Aber jetzt, was man denn an diesem Retter Jesus haben kann. Darin besteht ja das Evangelium. Christ, der Retter ist da, so wie wir es an Weihnachten singen. Er wird sein Volk erlösen aus all ihren Sünden. Wer die Bibel kennt, merkt, da ist die Brücke geschlagen zu Psalm 130. Er wird erlösen. Der sehnlich erwartete, der vollgültig angekündigte ist gekommen. Der entscheidende Fortschritt in der Heilsgeschichte Gottes. Nach dem tragischen 11. September 2001 hieß es in unserem Volk oft, nichts ist mehr so, wie es gewesen ist. Das ist ein wunderbarer Satz, den man eigentlich über Weihnachten schreiben sollte, über dem Kommen Jesu. Jetzt ist nichts hoffnungslos mehr. Unsere Welt nicht, kein Menschenschicksal. Die übernatürliche Erlösungstatsache hat begonnen. Aber nun gilt das Besondere dieser zweiten Epoche der göttlichen Heilsgeschichte zu erkennen. Und dazu hilft es, wenn wir das, was uns im Neuen Testament, in den Evangelien und in den Briefen berichtet ist über Jesus, vergleichen mit dem, was in der ersten Epoche der Heilsgeschichte niedergeschrieben wurde. Nämlich, was sich in dieser ersten Epoche als der große Fehlbetrag herausgestellt hat. Große Fehlbetrag. Und was während dieser ersten Epoche ersehnt wurde und von Gott angekündigt wurde. Und was dann in der zweiten Epoche beim Erlöser ähnlich etwa wie die Erlösung Israels aus Ägypten und doch wesentlich anders geschehen ist. Im Vergleichen zwischen den Berichten der zweiten Epoche und der ersten Epoche erkennen wir besonders. Vielleicht begreifen wir, warum Jesus im hohen priesterlichen Gebet gesagt hat, das aber ist das ewige Leben, dass ich dich, der du allein wahre Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht bloß ein bisschen Bibelstrich kennen, sondern Zusammenhänge erkennen. Das Wirken Gottes in der ersten, in der zweiten Epoche, das kommende Erkennen in der dritten Epoche. Strebt alles dem Augenblick zu, da bloß noch Jesus wichtig sein wird. Wie wichtig Jesus ist, wie einmalig hat Gott selbst festgelegt, damals bei der Taufe von Jesus am Jordan. Und damals, als Jesus auf dem Berg der Verklärung in die strahlende Helligkeit Gottes eingetaucht war. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, an ihm habe ich wohlgefallen. So kurz kann Gott reden, wenn es entscheidend ist. Und es sind drei alttestamentliche Worte. Jesaja 42. An dir habe ich wohlgefallen. Psalm 2, du bist mein Sohn. 5. Mose 18, den sollt ihr hören. Damit hat Gott deutlich gemacht in der Taufe und bei der Verklärung, ihr müsst diesen Jesus zusammensehen mit dem, was ich im alten Bund schon angekündigt habe, was dort schon aufgeklungen ist. Wir müssen Jesus erkennen im Scheinwerfer dessen, was im Alten Testament schon auf Jesus gerichtet ist an Licht. Wir begeben uns mancher Erkenntnis, wenn wir meinen, das Alte Testament sei bloß so ein Vorspiel. Sucht in der Schrift, ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, sie ist die von mir Zeuge, das Alte Testament, sagt Jesus den Pharisäern. Darum hat Jesus so einprägsam den Emmausjüngern die Schrift geöffnet, das Alte Testament. Und er fing an bei Mose und den Propheten und den Psalmen und legte ihnen aus, Christus musste doch leiden und dann zu seiner Herrlichkeit eingehen. Aufgrund des Alten Testamentes und seinen Linien hat Jesus sich selbst neu bezeugt und klargemacht, was man an ihm, den Retter, hat. Noch einmal, wir müssen das Alte Testament so als Folie zugrunde legen, wenn wir erkennen sollen, was in dieser zweiten Heilsepoche Gottes, die bis heute dauert, das Besondere an Jesus ist. Das Besondere war nicht, wie die Emmausjünger meinten, er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten. Mächtig in Taten und Worten war schon der Elia, war schon der Mose gewesen. Das hatte sie nicht qualifiziert zu dem wahren Erlöser. Sondern der letzte in der Reihe der alttestamentlichen Propheten, Johannes der Täufer, hat das Entscheidende herausgestellt. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und deshalb hat Matthäus als er all die Heilungsgeschichten Matthäus 8 berichtete, all die Zusammenfassungen, plötzlich verwiesen auf Jesaja 53. Für wahr, er hat unser Unvermögen, unsere Krankheiten getragen. Das ist in Erfüllung gegangen, dass dieser allerverachtetste und unwerteste uns trägt mit unserem Unvermögen. Nicht bloß, dass er dies und jenes Wunder tut. Deshalb war auch ärgerlich für die Schriftgelehrten Pharisäer, einer trage des anderen Last, so werden wir das Gesetz des Christus erfüllen. Das war sein Gesetz, unter dem er stand, unsere Last zu tragen. Römer 15, er hat unser Unvermögen getragen. Also nicht das Besondere an Jesus waren die Heilungsgeschichten, sondern dass es zielstrebig auf den Vollzug zugeht. Den Vollzug von Jesaja 53, Gott warf unser aller Sünde auf ihn. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Er hat für die Übeltäter gebeten. Sehen Sie, da klingt nun alles zusammen. Die Ankündigung Jesaja 53, die Berichte der Evangelien, die doch schon durch und durch geprägt sind, wenn wir es hören, sind nicht bloß Einzelgeschichten, sondern dass Jesus der Menschen jammert, der Blinden, Lahmen und der Verstockten und der Ehebrecher und deren Leben unwürdig, es jammerte ihn, um sie heil zu machen, um ihre Sünde zu tragen. Er hat die Lasten auf seinen Rücken genommen. Auch das Alte Testament hat so schon den Erlöser angekündigt, den es jammert, so wie ein Hirte des verlorenen Schafes jammert. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verwundete verbinden, das Kranke heilen. So war der Erlöser angekündigt. Und wenn Jesus sagt, kommt doch her zu mir, ihr Mühseligen und Beladen, ich will euch erquicken, da tritt das in Kraft. Sie müssen immer ein alttestamentliches Wort runterfüttern. So ist das gedacht. So haben es die Berichterstatter des Neuen Testaments gedacht. Und da haben wir alle noch manches vor uns, dass wir bis zu unserem Sterben noch einiges dazulernen an biblischer Erkenntnis, Einblick in die Heilsgeschichte Gottes. Der Hebräerbrief sagt, was schon die Propheten vor langer Zeit angekündigt hatten, dass es nun im Wort Jesus deutlich geworden ist. Petrusbrief sagt, was die Propheten angekündigt haben, was auch die Engel gelüstet zu schauen, das geschieht jetzt beim Retter Jesus, die Seite 2004. Aber noch etwas, wenn ich es Ihnen zumuten darf in dieser schwülen Abendstunde, das ganz Besondere an der Erlösung war, anders als die Erlösung etwa aus der ägyptischen Sklaverei, da ist Mose vorausgeschickt worden. Die Könige waren von Gott berufen, um ihrem Volk vorauszugehen. Und bei Jesus ist plötzlich gar nicht mehr wichtig, dass er vorausgeht, sondern dass wir mit ihm gehen und dass er mit uns geht. Das entscheidende Wort bei Jesus ist, was er zu dem Verbrecher am Kreuz sagt, wahrlich, du wirst mit mir im Paradies sein. Es kommt nicht mehr darauf an, ob man Glied im Volk Israel ist, Abrahams Tochter oder Abrahams Sohn, sondern dass man mit ihm ist. Bleibet in mir und ich in euch. Wie der Weinstock kann keine Frucht bringen, wie die Rebe kann keine Frucht bringen ohne Weinstock, ohne dass sie eingegliedert ist. So kann niemand Frucht bringen, ohne in mir zu sein. Jesus ist ja nicht bloß einer, der vorausgeschickt wurde als ein Erlöser, sondern er ist Gott in Person, der große Ich Bin, wenn Jesus immer wieder sagt, Ich Bin, Licht der Welt. und es das aufnimmt, er das auf, was die Selbstvorstellung Gottes bei Mose war. Ich bin, der ich bin. In Jesus ist der Immanuel, der Gott mit uns, bei uns. Und will sich mit uns verbünden. Große hohe priesterliche Gebet, Vater, ich bitte dich, dass die du mir gegeben hast, in dir und in mir seien. Ich weiß gar nicht, ob wir das begriffen haben, dass das keine Marotte des Apostels Paulus war, sondern dass das von Jesus vorgegeben war. Er will uns bei sich sammeln, wie die Küken von der Klughenne unter die Flügel gesammelt werden. Mit ihm. Und wenn wir die Abendmahlsworte ernst nehmen, dann geht's doch nicht bloß um das, wie kann dieser Schluck Wein die Gegenwart Jesu sein und das Stückchen Brot sein Leib. Sondern in den Abendmahlsworten macht Jesus klar, der neue Bund ist eingetreten, von dem Jeremia gesprochen hat. Ich setze den neuen Bund Gottes in Kraft. Und jetzt geschieht das, was der Jesaja angesagt hat in Jesaja 53, die Erlösung der vielen. Aber es geschieht so, dass nehmet, esset und trinket, nehmt in euch hinein. Ich möchte doch mit euch sein. Und deshalb ist es oft so schwierig, wenn Spannungen unter uns sind. Wir sind so verschieden, aber der Herr Jesus hat jeden von uns angenommen. Das ist der neue Bund. Und diese Würde liegt in uns, die Sophie Zeller, die Mutter der Waisenhausbewegung, hat einmal zu den schwierigen Kindern gesagt, wir haben das Abendmahl genommen und jetzt sind wir doch alle blutsverwandt mit ihm. Sehen Sie, warum plötzlich Jesus, als die Leute sagten, draußen steht deine Mutter und deine Schwestern und Brüder, gesagt hat, wer ist denn das? Die, die zu mir gehören, sind mir blutsverwandt. Das ist Gemeinde Jesu, dass wir begreifen, wir sind echt ihm blutsverwandt, weil er sich in seinem Sterben hineingekniet hat in unser Menschheitsschicksal, in unsere Not. Nicht bloß Worte der Weisung gegeben hat, sondern Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Die Rettung ist geschehen. Und jetzt gilt das Glauben anzunehmen und gelten zu lassen. Um nichts anderes geht es eigentlich in der Apostelgeschichte, um dies angekündigte, neu aufgewachsene Heil, um das ganz Neue, um die Rettung, um die Erlösung. Um die geht es in der Apostelgeschichte, in ihren Arbeitspapieren wird die überschrieben, das verbreitete Heil, und auch in den Briefen des Neuen Testaments geht es darum, in Arbeitsheften heißt es, das dargelegte Heil. Wenn Sie Apostelgeschichte 1 lesen, da schreibt der Lukas, meinen ersten Bericht, lieber Theophilus, habe ich gegeben von dem, was Jesus anfing, zu predigen und zu lehren. Und logische Konsequenz ist, das heißt, jetzt will ich dir erzählen, wie es weitergeht. Im Evangelium habe ich erzählt, wie es anfing, und die Apostelgeschichte erzählt, wie es weitergeht mit dem Erlöser Jesus. Und nichts anderes steckt hinter den Briefen des Neuen Testaments. Römer 1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, zu predigen das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus. Er wollte nichts anderes bekannt machen, als dass es den Retter gibt und dass man diesen Retter im Glauben anrufen kann. Wer den Namen dieses Herrn anruft, wird selig werden. Und dass Menschen diesen Jesus bekannt machen, missionarisch werben, will sie reizen, sogar in meinem Volk Israel, ob ich doch etliche gewinnen kann. Der Retter der Menschheit muss bekannt werden. Petrus schreibt am Anfang seines Briefes, ich möchte mit meinem Brief dazu helfen, dass Menschen ihre Hoffnung ganz auf die Gnade des Christus Jesus setzen. die angeboten ist in der Offenbarung des Christus Jesus. Da, was im Evangelium steht, als es offenbar wurde, was wir im Retter haben. Die Briefe bringen nichts Neues, sind Variationen über das Grundthema, Christ, der Retter ist da. Und, so wie Paulus am Anfang des ersten Korintherbriefs schreibt, ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ist klar, was das heißt? Mit ihm. Das ganze Geheimnis des Glaubens besteht nicht in der Kopfarbeit. Dass dein Allgegenwart mich wie die Luft erfüllt. Das Glaube, der Retter Jesus, dass er mich bewahrt vor den eigenen Torheiten, dass er Geschichten, die ich selber nicht mehr zurechtbringen kann, zurechtbringt, dass er den Weg vor mir ebnet. Christ, der Retter, ist da. Die zweite große Epoche der Heilsgeschichte. Besteht alles Heil darin, glaubend diesem Jesus gehören und seinen Namen anzurufen. Die dritte Epoche, die erst noch kommt, das volle Heil, kommt erst noch. Aber vorher lasse ich mich nochmal zusammenfassen, weil es unsere jetzige Stunde betrifft. Das Neue, das in dieser zweiten Epoche der Heilsgeschichte Gottes zu uns erlösungsbedürftigen Menschen gekommen ist, besteht durch und durch darin, mit Jesus verbunden zu sein. Dass Menschen mit Jesus leben können, darauf war Gott ausgewiesen. Martin Luther hat es am schönsten in seinem Reformationslied und Freut euch, lieben Christen, mein, ausgedrückt, dass Gott zu seinem Sohn sagt, und lass sie mit dir leben. Gott will es, lass sie mit dir leben. Nimm sie mit. Lass sie bei dir sein, wie so ein Finger an meinem Körper ist. Bewegt durch dich den Kopf. Als Jesus gestorben ist, da hat er sich rechtsgültig identifiziert mit unserer ganzen Menschheitsnot. Gott warf an unser aller Sünde auf ihn. Und jetzt dürfen wir rechtmäßig mit ihm verbunden sein. Und diese Verbundenheit soll nicht aufhören im Sterben, auch nicht in einem Weltuntergang, sondern soll in Ewigkeit hinein gelten. Das ist nun die dritte Epoche, die Bibel schon mit den Worten von Jesus andeutet und dann erst recht im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Jesus will auch noch im Tod seine Leute festhalten. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der kann gar nicht mehr richtig sterben. Und ebenso hat Jesus Zusagen gemacht, dass er diese Welt nicht den Verderbensmächten überlassen will, sondern dass er in Kraft und Herrlichkeit wiederkommen wird und Gottes Reich aufrichten. Beide Zukunftsaussagen sind wieder und wieder im Neuen Testament vertieft, klar ausgedrückt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus vom Himmel, welcher unseren vergänglichen, nichtigen Leib verklären wird, dass er gleich werde seinem verklärten Leib, nach der Wirkung der Kraft, mit der er alle Dinge, auch meinen vermoderten Körper, sich untertänig machen kann. Das kommt. Das wird das Ende sein, dass Jesus alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichten wird, und dass er das Reich Gott und dem Vater übergeben wird. Im Namen, wenn der Name Jesus aufklingt, alles strebt den Tag zu, da wird noch Jesus wichtig sein wird. Dass im Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen werden. Jesus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters. Darauf läuft die ganze Heilsgeschichte Gottes zu. Von diesem sich vollendenden Heil spricht ausführlich das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die dem Seher Johannes zuteil wurde. Gott wird die Kontrolle über die rebellierende Welt behalten. Die Botschaft der Offenbarung. Aber zugleich macht sie deutlich, dass die Zeit der Anfechtungen, der Bedrohungen der Gemeinde, der Verführung, die letzte große Verführung wird erst im tausendjährigen Reich aufhören. Und so weit sind wir noch nicht, dass der große Verführer gebunden ist. Wir sind in der Zeit des Durcheinanders der Welt, der großen Gärungen. Darum ist es so wichtig, und das macht uns die Offenbarung deutlich, dass Leute, die Jesus gehören wollen, nicht in dieser Zeit der Bedrohung und der Anfechtung und Verführung erlahmen, auch nicht mutlos werden über all dem, was geschieht, auch nicht in der Anfechtung umkippen, sondern dass wir uns als Dürstende stärken lassen von dem Gott, der das Wasser des Lebens geben kann und der erst noch die neue Welt Gottes bringen wird. Das wird dann die dritte Epoche sein. Und wir wollen hellwach und gespannt darauf warten, dass Gott diese dritte Epoche einläuten wird über allem Durcheinander der Welt. Jetzt aber noch einmal. Manfred Rommel hat immer gesagt, ein Redner kann nichts Schlimmeres sagen, als ich komme zum Schluss. Da geht es nochmal 10 Minuten. Ich komme zum Schluss. Was bringt es, Spuren der Heilsgeschichte zu entdecken? Wir können verlässlich darauf bauen, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Gott wacht über dem, was angekündigt hat. Weiter. Wir können begreifen, worauf Gott heute aus ist. Zweiten Epoche der Heilsgeschichte. Dass wir wachsen sollen im Glauben und der Liebe und dass wir allen Menschen in aller Weisheit Christus bekannt machen sollen. Heute hat mich ein Arzt gefragt, der ein Seminar machte für Schwestern zur Sterbebegleitung, was sagt man den Sterbenden am besten? Was sage ich den Schwestern, habe ich gesagt. Jesus, der Retter, ist da. In den Namen Jesus, des Herrn, ausrufen. Immer wieder. Einzig trösten. Er ist der Herr auch über Krankheit und Tod. Aber dass wir wirklich vorher schon den Jesus bekannt haben. Deshalb können wir auch erkennen, dass in unserer heilsgeschichtlichen Epoche Mission, das Werben hin zu Jesus, die Hauptsache ist. Wir brauchen auch nicht, wenn wir die Heilsgeschichte erkennen, wankend zu werden, wenn wir Widerstand gegen Christus spüren. Das gehört zu diesem letzten Gärungsprozess im Übergang zur dritten Epoche dazu. Wir können auch ernst nehmen, dass es gar nicht bloß um mein privates Heil geht, sondern dass von Berufung Israels an, von der Berufung Abrahams, um die Nationen geht, um die Welt. Der Kolosserbrief hat das deutlich gemacht, um das All. Nicht bloß um mein persönliches Heil. Aber vor allem, wir können eine strahlende Hoffnung haben, wenn wir diese zielstrebige Heilsgeschichte Gottes ansehen. Der in dieser zweiten Epoche beharrt. Menschen haben gefragt, warum kommt das Ende nicht so schnell?
Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, denn alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ist die Auskunft der Bibel. Und wir können eine strahlende Hoffnung haben und wir können immer reicher werden an Hoffnung, gerade dann, wenn wir erkennen, wie verlässlich Gott ist, der sein Heil auf Erden durchsetzt, Zug um Zug. Amen.